Hallo, herzlich willkommen zum anarchistischen Radio. Ich möchte mal damit beginnen, dass heute Sonntag ist, es ist regnerisch und ich hoffe, genug Leute hören zu. Leider möchte ich auch damit beginnen, dass ich sagen muss, dass leider noch immer die 10 Tierrechtsaktivistinnen vom Staat gefangen gehalten werden. Und dazu möchte ich jetzt einfach mal einen Text vorlesen von den Plakaten. Und ja. Der Staat versucht, linke Aktivistinnen, Gruppen und Strukturen durch den auf alle, alles und jeden anwendbaren Paragraph 278 Strafgesetzbuch zu kriminalisieren. Dadurch sollen Teile der Linken und schlussendlich alle mundtot gemacht werden. Am 21.05.2008 stürmten Wegerbeamte 23 Wohnungen in österreichischen Städten. Noch schlafende Bewohnerinnen wurden mit gezogenen Waffen geweckt, die Wohnungen verwüstet, irrelevantes Material willkürlich entwendet, 10 Aktivistinnen der Tierrechtsszene sitzen ohne Begründung in U-Haft. Die Durchsuchungen wurden mit § 278a Strafgesetzbuch der Bildung einer kriminellen Vereinigung begründet. Die Verhaftungen wurden durchgeführt, da die Aktivistinnen für ihre E-Mail-Kommunikation standardisierte BGP-Verschlüsselung verwendeten und daher Verdunkelungsgefahr konstatiert wurde. Weiters bestehe Tatbegehungsgefahr, da die Betroffenen teilweise seit langem politisch aktiv sind. Beide Begründungen sind politische Willkür, auf uns alle anwendbar und widersprechende Unschuldsvermutung. 10 Aktivistinnen befinden sich nach wie vor in U-Haft. Der nächste Haftprüfungstermin findet voraussichtlich am Freitag, den 6.6. oder Montag, den 9.6. statt. Bis dahin besteht wenig bis keine Hoffnung, dass die Betroffenen aus der U-Haft entlassen werden. Einige der Betroffenen wurden in die Justizanstalt Josefstadt und einige nach Eisenstadt verlegt. Intention dahinter ist wohl die Zerstreuung und Aufsplittung der solidarischen Proteste und Demos vom Knast in Wiener Neustadt. Aber wir lassen uns von diesem erneuten Versuch der Repression keinesfalls einschüchtern und werden nicht aufhören, den Tierrechtsaktivistinnen mitzuteilen, dass wir sie nicht alleine lassen. Gemeint sind wir alle. Solidarität mit den Betroffenen ist gefragt. Unabhängig davon, ob du vegan, feministisch, antifaschistisch, unpolitisch, gegen Atomkraft, Überwachung, Gentechnik oder Gewalt bist, gemeint sind wir alle, auch wenn es momentan nur ein paar getroffen hat. Solidarität ist eine Waffe. Und ja, am 4.6. sind internationale globale Aktionstage ausgerufen und dazu kann man eigentlich sich am besten informieren auf Indymedia, auf at.indymedia.at. Es gibt auch noch eine Homepage von der Gruppe, von der Antirepressionsgruppe, die sich halt als Solidaritätsgruppe rund um diese 10 Tierrechtsaktivistinnen, die im Moment im Gefängnis sind, gebildet hat. Die E-Mail-Adresse findet sich auch in die Medien, aber ich sage sie mal durch, falls sie noch niemand weiß. Und zwar http://antirep2008.lnxnt.org. So, man kann nur hoffen, dass es bald mal nächsten Sonntag oder so schon heißt, dass es einfach, dass sie einfach endlich wieder frei sind sozusagen und ja, nicht mehr festgehalten werden. So, dann kommt jetzt Musik. Okay, das funktioniert noch nicht. Da muss ich jetzt noch kurz eine Musik improvisieren. Aber ich kann mal sagen, zu was es heute noch kommen soll, sofern es noch funktioniert. Und zwar würde ich heute noch gerne ein Interview zeigen. Also zeigen, ich würde gerne ein Interview senden mit einem Aktivisten aus Amsterdam. Dann möchte ich noch einen Jingle von der Köpi aus Berlin bringen und dann gibt es auch noch einen Beitrag zu Freiburg. So, jetzt gibt es einfach kurz eine Zwischenmusik, bis die technischen Schwierigkeiten sich gelegt haben.
Nun kommt's zum eigentlichen.
Nun kommt's zum eigentlichen Lied, und zwar kommt es jetzt.
Kein Demokrat. Wir sind Terroristen gegen die Frauen, gegen die Kinder, die uns vertrauen. Aber nicht einer gegen den Staat. Die meisten schreien schon früh am Morgen. Na, was ist denn? Warum funktioniert nichts? Ist denn keiner auf Draht? Wir sind Terroristen gegen die Liebe, gegen die Faulenzer, gegen die Diebe, aber nicht einer gegen den Staat. Dabei ist gerade der Staat das größte Übel, das alle Menschen seit Jahrhunderten versaut. Und jeder einzelne von uns ist nur ein Dübel, in den der Staat den Nagel seiner Allmacht haut. Und letztlich macht uns dieser Staat zu Terroristen, denn wir sind seine Bürger und sein Fabrikat. Wir werden Terroristen gegen die Stille, gegen die Abtreibung, gegen die Pille, gegen die Schwulen, denn um die ist nicht schad. Aber nicht einer gegen den Staat. Weißt du, was das heißt, Polizeipräsident? Weißt du, was das heißt, Infanterieregiment? Was heißt Kommissar, Kabinett oder Bundeskanzler? Macht heißt es. Was heißt Parlament oder Bürgermeister? Immer nur gib Acht heißt es. Andere bestimmen, ob du stirbst oder ob du lebst. Andere bestimmen, was du denkst und wonach du strebst. Und sie bestimmen dich zum staatlichen Terroristen. Du kriegst deinen Titel und dein Zertifikat. Dann bist du ein Starker und fort mit den Schwachen. Und außerdem sagst du, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht leben ohne den Staat. So lebst du mit dem Staat. Das ist bequemer. Du lernst die Hymne und den Badenweiler Marsch. Du wirst Beamter, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Gehst in Pension und denkst, ach, leckt mich doch am Arsch. Ja, wir sind alle, alle, alle Terroristen. Wir sind Terroristen gegen das Leben, gegen das Träumen, Lavieren und Schweben, gegen die Dichter und gegen die Narren, gegen die Sänger und ihre Gitarren, gegen den Sex, gegen alles und nichts, aber etwas gibt's immer, weil sonst wird's ja fad, nur gegen eins nicht, gegen den Staat.
So. Nun, wo die Mini-Klinke aufgetaucht ist, kann ich auch meinem Programm folgen. Und zwar kommt jetzt ein Interview aus Freiburg. Das ist mit drei Aktivistinnen von dort geführt worden. Und es kommt, also es ist halt jetzt in der Zukunft, es läuft seit 17. Mai bis 22. Juni, das ist Aktionsmonat. Also das Aktionsmonat nennt sich Utopie Leben und da finden halt von den verschiedensten Projekten in Freiburg eben Kooperationen und Aktionen statt. So.
Ich habe im Studio die drei Pressevertreterinnen von Utopie Leben, Sarah, Wiebke und Nina. Und es geht natürlich um diese Veranstaltung, das heißt um die Veranstaltungen, die heute und ja die ganze Woche über schon und auch in den nächsten Wochen in Freiburg stattfinden zum Thema Utopie Leben. Um was geht's denn bei dieser Utopie Leben Geschichte? Was habt ihr denn da zusammengestückelt? Wie ist denn das Ganze entstanden?
Es geht darum, dass sich unterschiedliche Gruppierungen und Einzelpersonen treffen können und gemeinsam für eine Sache zu kämpfen, Protestaktionen zu machen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Eben, dass nicht jede Gruppe oder jede Einzelperson alleine versucht, ihr Ding durchzuziehen, sondern dass wir das einfach gemeinschaftlich machen.
Utopie Leben ist inzwischen hier seit einer Woche etwa im Gange. Das heißt, es sind schon einige Veranstaltungen gelaufen. Was ist denn bisher gelaufen? Was kam denn bei heraus? Wo habt ihr irgendwelche Schwerpunkte gesetzt?
Am Samstag, letzten Samstag, war unsere Auftaktaktion. Wir haben uns am Platz der alten Synagoge zum Brunch getroffen. Es ging dann mit der Sambasta-Gruppe weiter zum Augustinerplatz, zum Siegesdenkmal, wo auch ein Vortrag gehalten wurde über die Forschungen des Fraunhofer-Instituts. Wir sind weiter zum Tierversuchslabor in der Stefan-Meyer-Straße und den Ausklang gab es dann ursprünglich geplant, war der Austakt im Stühlinger auf dem Platz, doch wir sind dann weiter in die KTS, wir haben uns dort nochmal getroffen, zusammengefunden. Das Ganze verlief sehr positiv, die Stimmung war gut und wir konnten nochmal zurückblicken auf den ganzen Tag. Es gab dann noch verschiedene Aktionen die ganze Woche. Es gab zum Beispiel einen Tanzworkshop, der war auch sehr erfolgreich und diese Tanzgruppe wird auch ihren Tanz irgendwann mal an die Öffentlichkeit bringen bei der nächsten Demonstration oder wann sich einfach Gelegenheit findet. Es wurde eine Ausstellung eröffnet über den Widerstand in Südbaden. Und das Schöne war, dass wir auch viel Besuch von außen hatten. Also es waren circa 60 Leute anwesend. Weiterer Punkt war das Theater der Unterdrückten. Der Ablauf lief auch sehr gut und es ist auch eine Aktion in der Öffentlichkeit geplant.
Was ist denn so ein Theater der Unterdrückten? Wie kann man sich das vorstellen?
Die ursprüngliche Idee war, entstand in Ländern, in denen man eben politisch sich nicht in der Öffentlichkeit äußern durfte. Um eben versteckte Kritik und Meinungen an die Öffentlichkeit zu bringen.
Wir hatten ja am Mittwochabend auch noch ein Plenum, da habt ihr Rückschau gehalten und ich nehme an auch Vorausblick.
Genau, das Plenum am Mittwoch war richtig schön. Es waren viele Leute von außerhalb auch da, die zuvor nicht am Plenum teilgenommen haben. Und wir haben zusammen eben diesen Rückblick gemacht, einen Ausblick, uns besprochen. Und das lief richtig schön zusammen.
Was wurde denn da besonders erwähnt? Was fanden die Plenumsteilnehmenden besonders erwähnenswert?
Wir fanden es insgesamt ganz erwähnenswert, dass wir mit keinerlei Polizeirepression zu rechnen haben, dass alle Aktionen glatt verliefen, dass die Kommunikation mit der Polizei sehr gut war, und das ist natürlich sehr positiv.
Weshalb konnte da irgendwelche Probleme, könnten da irgendwelche Probleme entstehen?
Ja, diese Veranstaltungen, die wir machen, sind bis auf die Drei-Länder-Demonstrationen nicht angemeldet. Wir möchten uns dadurch einen Freiraum erkämpfen, den es bis jetzt so nicht gibt.
Die Utopietage gehen natürlich auch weiter. Da gibt es auch heute am Freitag einiges zu sehen, zu hören und vor allen Dingen, glaube ich, auch mitzumachen. Wo kann man denn heute am Freitag bei den Utopietagen mitmachen?
Das Solidaritätscamp beginnt um 18 Uhr in der Bessierstraße.
Um was handelt es sich denn bei dem Solidaritätscamp?
Es geht darum, die Utopie ist erstmal keine Menschen in Lagern. Darum geht's. Es wird dort gezeltet. Jeder kann mitkommen, sich da einbringen bei verschiedenen Aktionen und Workshops.
Schwerpunkt liegt auch einfach darauf, dass wir uns mit den Flüchtlingen austauschen wollen, da die Leute dort wirklich keinen Kontakt zur Außenwelt haben groß. Wir wollen ihre Geschichte hören. Wir wollen hören, was sie über ihre derzeitige Situation denken. Und wir wollen vor allem auch Interesse zeigen. Das ist der Grund, warum wir dorthin gehen. Einfach um Interesse zu zeigen, damit Austausch stattfindet.
Es ist organisiert von der Aktion Bleiberecht für die Flüchtlinge, die dort leben. Also es ist ein Fest von uns für diese Menschen, und wir wollen das Fest gemeinsam feiern mit möglichst vielen Menschen aus Freiburg.
Das soll also gleichzeitig eine Einladung sein, dass auch andere mitmachen. Andere heißt immer wir. Das heißt, wir ist ein großes Wir. Wir sind eigentlich alle Menschen, die daran teilnehmen wollen, die offen sind für diese Utopie, diese Utopien, da ja jeder Mensch wohl eine eigene Utopie hat, eine eigene kleine Utopie zumindest, die er mit anderen zusammen teilen kann.
Richtig.
Wie kommt man da hin?
Man kann einfach mit der Straßenbahnlinie 1 dorthin fahren. Haltestelle ist am Regierungspräsidium. Und von dort aus ganz einfach zu finden, nicht zu übersehen.
Und da sollte man, glaube ich, Schlafsack mitbringen, was zu essen, Spiele, alles Mögliche, dass man sich nicht nur unterhalten kann und unterhalten muss, sondern dass man auch gewisse nonverbale Kommunikation pflegen kann, wenn man möchte.
Genau.
Und ja, dann kann ich es mir ganz schön vorstellen.
Es wird dort auch Essen geben von der Fokü. Wir kochen die dann in der KTS.
Ja. Lecker. Nicht so lecker, beziehungsweise nicht so schön, ist ein Vortrag oder ein Beitrag, den ich morgen entdeckt habe. Das heißt, Samstag, 24. Mai, 10 Uhr, da gibt es auch eine Aktion gegen Streubomben. Und zwar am Bertholdsbrunnen hier in Freiburg. Könnt ihr was zu dieser Aktion sagen? Wie ist denn diese Aktion zu euch gestoßen?
Also die Veranstalterinnen sind das Freiburger Friedensforum, die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und das Rüstungsinformationsbüro. Und es geht darum, dass Deutschland sich da zwar für einsetzt, diese Streubomben einzuschränken. Allerdings fordern wir, im Sinne der Opfer ein schnelles und vollständiges Verbot von Streubomben. Es darf nicht sein, dass gerade die deutsche Regierung in diesem vielversprechenden Prozess hemmend wirkt, indem sie eben nur um Einschränkungen bittet.
Und dazu eine Veranstaltung, eine kleine Demonstration, eine Aktion gegen Streubomben am Samstag, sprich morgen um 11 Uhr am Bertelsbrunn hier in Freiburg. Und am Abend gibt es ja schon wieder was zu essen. Das heißt Grillabend für Vegetarier, Veganer und Tierrechtler und Interessierte. Das heißt, solche, die sich zuerst noch davon überzeugen lassen wollen, dass veganes Essen tatsächlich lecker sein kann. Das Ganze um 19 Uhr, mal wieder am See, das heißt an der Ostseite des Seeparks, nahe von der Treppe. Ich glaube, da hast du, Sarah, schon gewisse Erfahrungen dazu. Das heißt, du kennst schon die Örtlichkeit. Hat es geschmeckt am Donnerstag?
Ja, richtig. Am Donnerstag war ein Brunch angesetzt um 10 Uhr. Es war sehr lecker. Allerdings waren wir nur sehr wenige Leute. Aber genau deswegen gibt es diese Plattform Utopie Leben, diesen Aktionsmonat, um eben auch zu lernen, Aktionen zu planen.
Und das wird garantiert dann wieder lecker sein. Und es wird garantiert, ja, am Samstag, sprich morgen, da mehr los sein, nehme ich mal an. Zumindest falls es nicht regnet, wenn es regnen sollte, fällt das Ganze aus. Und dann wird man eben den Termin kurzerhand verschieben. Sonntag dann habe ich noch gesehen, hier im Heftchen gibt es einen Film, Travail Allemand. Es geht da um jemanden, der in der Resistance gekämpft hat. Und zwar eigentlich nicht jemand, sondern zwei Leute. Helka und Heinzel, die haben in der Resistance gekämpft als Deutsche und haben praktischerweise ja auf französischer Seite sich für die Beendigung des Krieges praktisch eingesetzt. Der Film findet statt hier zwischen 20 und 23 Uhr in der KTS Basler Straße 103. Ich sage das mal einfach so dahin, weil ich nehme an, das kann man sich alles gar nicht so richtig merken. Die einzelnen Veranstaltungspunkte, da muss man auch unbedingt nachlesen. Ihr habt ja jetzt hier dieses Heft herausgegeben. Wo kann man sich denn dieses Heft besorgen, wenn man dieses Heft sich besorgen möchte? Wo liegen die überall aus?
Die liegen in der Oaste aus, die liegen auf dem Greta-Gelände im Strandcafé aus, in der KTS liegen sie aus und ansonsten auch online zu verfolgen, dieser Kalender, und zwar auf www.utopie-leben.de.
Das heißt, ich wiederhole es nochmal ganz einfach, www. und dann Utopie, ganz einfach, so wie man es spricht, so wie es geschrieben wird, -leben.de. Natürlich ganz einfach. Ja, Heft ist natürlich ein gutes Stichwort. Das Heft ist gedruckt. Ist letztendlich das Programm schon vollständig? Steht das Programm fest?
So, das wird jetzt noch ein bisschen so weitergehen. Ist natürlich alles sehr Freiburg-spezifisch, aber ich denke mal, es sind trotzdem sehr schöne Ideen, die die Leute da oben haben. Und es passiert auch noch wirklich viel. Eben die Internet-Homepage ist bekannt gegeben worden. Und ich hoffe, ich habe irgendjemanden Lust gemacht, darauf zu fahren oder ähnliche Aktionen woanders zu machen. So, ja, es gibt auch, also in Freiburg gibt es auch noch die Wagentage. Das ist der Wagenplatz dort. Der veranstaltet ein Fest und ladet viele Leute ein. Und das findet vom 13. Juni bis zum 17. Juni statt. Ja, und jetzt würde ich gern, es war ein anderes Aktionswochenende. Und zwar war das in Berlin. Das war die Aktionstage eigentlich. Wir bleiben alle. Und dazu gibt es jetzt einen Jingle. Und die sind halt leider schon vorbei. Also die sind heute zu Ende gegangen, aber ich denke mir halt doch mal wieder zum Ideen sammeln. Und wenn sich Leute Mühe machen, Radiosendungen und Jingles darüber zu machen, dann finde ich es auch gut, wenn die hier bei uns in Wien ausgestrahlt werden.
Köpi bleibt, Köpi bleibt, Köpi bleibt, Köpi bleibt, Köpi bleibt. Die Köpi ist dann erstmal für mehrere Jahre gesichert. Doch sind weltweit, so auch in Berlin, einige Hausprojekte und Wagenplätze akut von Gentrification, deren Folgen und ganz akut auch von Räumungen bedroht. Frauen-Lesben-Trans-Wohnprojekt Liebig 34, die Brunnenstraße 183 mit ihrem Umsonstladen, die Liebig 14, die Reiche 63a, Linienstraße 206, Schreiner 5 und der Trans-Queer-Wagenplatz Schwarzer Kanal, der im Planungsgebiet von Media Spree liegt, sind bedroht. Entgegenzutreten, rufen wir euch alle auf zu den Freiräumaktionstagen vom 27.05. bis 1.06. nach Berlin zu kommen. Wir wollen die Vernetzung zwischen uns vorantreiben. Wir wollen uns über die unterschiedlichen Situationen in verschiedenen Ländern austauschen. Wir wollen mit euch die Straßen unsicher machen und letztendlich auch ausgelassen die Verteidigung der Köpi feiern. Aktionstage am Dienstag, den 27.05. um 17 Uhr in der Köpi mit einer Vollversammlung.
So, so viel dazu, so viel zu Berlin. Da gibt es auch eine Homepage, einfach wir bleiben alle, wba.blogsport.org. Um jetzt ein bisschen wegzugehen aus dem deutschsprachigen Raum, spiele ich zuerst ein Lied auf Englisch und dann kommt es zu einem längeren Interview mit einem Hausbesetzer aus Amsterdam. So.
Should be arrested before I sleep. I'll see you outside in a few days or in a few weeks. And if you should be shot trying to escape, I know. boyfriend got upset. He punched me squarely in my snout. He said, hey, you got it dead. I turned my eyes on the slits and I gave him a kick. I said, hey, you want one back? And the wound can't end. With a flash of the anchor, smile of the lip, I see you in the street. Yes, cause only anarchists are, only anarchists are, only anarchists are brave. Only anarchists are, only anarchists are.
So, da meine Sendung leider so vollgepackt ist mit Informationen, schaffe ich es nicht mal mehr, dieses Lied auszuspielen. Und beginne jetzt gleich mit dem Interview, das ich mit einem Hausbesitzer aus Amsterdam geführt habe. Eben sehr interessant, dauert etwas länger, also wird jetzt bis zum Ende der Sendung dauern. Ich hoffe, ich habe dann noch ein paar Minuten Zeit. Und sonst hoffe ich einfach, dass ihr nächsten Sonntag wieder einschaltet. Viel Spaß.
Okay. Hey. Ja, die Situation ist so, dass eigentlich Besetzen in Holland legal ist und es existiert eigentlich in politischer Form oder mit politischem Hintergrund schon seit so 40 Jahren und ist eben begonnen worden von Provos damals, die ersten, die das Wohnbüro, die Krake irgendwie gegründet haben, wo halt Leute hinkommen haben können, die Wohnungsprobleme gehabt haben und die haben ihnen geholfen, Häuser zu besetzen. Und in den 70er Jahren ist dann extrem groß geworden durch Arbeitslosigkeit und so weiter und dann hat es so ungefähr 20.000 Besetzer und Besetzerinnen gegeben halt in Amsterdam. Und das war so der Höhepunkt irgendwie von der Besetzerbewegung. Und mittlerweile ist halt viel, viel kleiner. Sehr viel kleiner. Also es gibt schon noch sehr viele besetzte Häuser und Wohnungen, aber viele Leute halt besetzen rein aus einer Wohnungsnot heraus und nicht mit irgendeinem politischen Hintergrund. Und ja, und jetzt wird's halt, es wird halt schwieriger. Also der gesetzliche Hintergrund sieht so aus, dass sie irgendwann schon vor Ewigkeiten gemeint haben, dass eben die Nutzung eines Hauses belangreicher ist als der Gebrauch, als der Besitz eines Hauses. Und darum hast du halt, wenn du in ein leerstehendes Haus gegangen bist mit einem Stuhl, einem Bett und einem Tisch, dann hast du dadurch Hausfrieden erlangen können, obwohl du nicht der Eigentümer vom Haus warst. Und aber 1993 oder so haben sie das Gesetz eben verändert. Oder nicht das Gesetz verändert, dann haben sie eigentlich das erste tatsächliche Gesetz auf Besetzen bezogen verabschiedet. Und das war der Paragraph 429, der besagt, dass ein Haus nur besetzt werden kann, wenn es für ein gesamtes Jahr keinen strukturellen Gebrauch erfahren hat. Was dann halt Auslegungssache ist und seitdem ist um einiges schwieriger geworden. Vor allem also am Anfang war es noch so, dass der Hausbesitzer irgendwie beweisen hat müssen, dass er oder sie das Haus benutzt haben für innerhalb des letzten Jahres. Mittlerweile hat sich aber in der Praxis so verändert, dass die Besetzer und Besetzerinnen irgendwie beweisen müssen, dass das Haus nicht benutzt war, was natürlich schwierig ist, weil einen Nutzen kannst du eher nachweisen als eine Nichtnutzung. Und von dem her ist die Situation jetzt im Moment ja.
Kann man irgendwelche Zahlen nennen, wie viele Häuser es gibt, wie viele legalisierte Häuser, wie viele Häuser noch existieren?
Das ist schwierig, also in den 80er Jahren hat es eine Legalisierungswelle gegeben und da waren, also mittlerweile gibt es glaube ich so an die 150 legalisierte Häuser. Aber davon noch in irgendeiner Form politisch aktiv oder überhaupt in Kontakt mit der Bewegung sind vielleicht 5, wenn es gut kommt. Der Rest sind einfach ja günstiger Wohnraum. Teilweise wohnen auch Yuppies drinnen, also es sind auch alle Legalisierungsverträge unterschiedlich. Was war die andere Frage?
Ja, wie alt eben so das älteste Haus ist. Und was mich jetzt auch interessieren wird, wie das in der Praxis dann ausschaut. Also geht man einfach irgendwo in ein Haus oder wie funktioniert das? Da gibt es ja, glaube ich, irgendwelche, also es gibt ja auch so Krag-Cafés, wo man sich trifft oder wo man Informationen einholen kann, wo man einfach unterstützt wird.
Naja, erstmal, also für die erste Frage, so das älteste besetzte Haus, das noch nicht legalisiert ist, in Amsterdam ist so 25 Jahre besetzt, hat aber noch immer eine Chance auf Räumung. Also die könnten, wie es jetzt mit ihrer Situation aussieht, ist so, dass sie innerhalb der nächsten 3 Jahre geräumt werden könnten. Also das Besitzrecht ändert sich nie. Und ja, du hast für jeden Stadtteil hast eine Kragsbrücke, das heißt Besetzerin-Sprechstunde. Und da können einfach Leute einmal die Woche hinkommen, wenn sie mit Adressen von Häusern, die sie haben, die Sprechstunden haben, Archive von allen Häusern, die schon mal besetzt wurden oder wo Leute schon mal besetzen wollten, und können in diesen Archiven nachsehen, was die Situation von dem Haus ist. Und wenn die Leute dann wirklich besetzen wollen, dann wird ihnen Hilfe geboten von diesen Sprechstunden bei der Vorbereitung und bei der Research, bei der Untersuchung über den Hintergrund des Hauses, weil es immer sehr wichtig ist, den Hintergrund vom Hauseigentümer herauszufinden, weil du der Großteil der Immobilienbranche in Holland ist verwickelt in Mafia, mit der Mafia, und wenn du einen falschen Hausbesitzer hast und du weißt es nicht und du bist nicht vorbereitet, dann kann es halt ziemlich schief gehen. Und dabei wird halt geholfen, und wir sprechen halt auch mit den Bullen dann. Und
wir helfen.
Naja, das einzige Illegale eigentlich ist das Aufbrechen der Tür. Das dürfte nicht passieren, aber das ignorieren die Bullen mehr oder weniger. Und dafür in der Praxis sieht es so aus: du machst einen Treffpunkt aus, du mobilisierst in der Szene, du kriegst dann 30 bis 100 Menschen, kommt darauf an, wie schwierig die Besetzungsaktion wird. Du gehst zusammen vom Treffpunkt zu dem Haus, die Menschen bilden einen Halbkreis um die Menschen, die Tür brechen. Und um eben diese Menschen, weil das sind eben die Menschen, die eigentlich das Illegale machen, darum werden sie geschützt von diesem von den Menschen, die rundherum stehen. Und die Bullen wissen das auch, und auch wenn die Bullen sehen, dass da eine Besetzungsaktion am Gange ist und die haben gerade nicht genügend Leute direkt vor Ort, dann warten die auch, bis alles vorbei ist.
Ja. Wie viele Leute leben so circa in Häusern?
Das ist schwer zu sagen, weil es... Ja, es ist auch schwer zu sagen, wie viele Häuser es gibt. Also es gibt auch sehr viele Menschen, die, das nennt es irgendwie, in Holland nennt es das halt Wildkraken, was eigentlich ein scheiß Ausdruck ist, weil es irgendwie so einen Unterschied macht zwischen den Menschen, die es mit den Kragsbrüchen machen, und den Menschen, die es ohne Kragsbrüchen machen. Und von denen her, also es gibt auch viele Leute, die es ohne Kragsbrüchen machen, vor allem es gibt einen Stadtteil in Holland, in Amsterdam gibt es einen Stadtteil, der in erster Linie, wo in erster Linie Migranten und Migrantinnen wohnen, und dort wird auch eigentlich relativ viel besetzt, dass die Leute, die dort besetzen, sehr viele illegalisierte Leute, keine Ahnung haben, wie wir über den legalen Hintergrund von besetzen, und sehr einfach geräumt werden. Aber das macht auch schon mal eine ziemliche Zahl aus von den, also die Menschen, die dort in dem Stadtteil besetzen, aber wir haben keine Ahnung, wie viele das sind.
Und wenn es zu einer Räumung kommt von einem Haus, was ja immer wieder passiert, das wird ja, glaube ich, teilweise vorher angekündigt.
Naja, das war bis vor kurzem so. Also das ist aber nur auf Amsterdam bezogen, in Restholland ist das anders, aber nachdem es in Amsterdam der Ruf der Amsterdamer Besetzerbewegung ist irgendwie, dass die militanteste ist und dass sie die größte ist, und da gibt es für Amsterdam eigentlich keine willkürlichen Räumungen, oder bis vor kurzem hat es keine gegeben, und darum gibt es in Amsterdam Räumungswellen alle 3 bis 4 Monate, wo einfach Riesenaufgebot von Polen kommt mit Spezialeinheiten. Also sie haben eine spezielle Brechtgruppe, die sich echt durch jede Barrikade durcharbeiten kann mittlerweile. Die haben halt 40 Jahre Erfahrung in dem. Und dann kommen sie so mit 150, 200 Polen, ein paar Wasserwerfern mit dieser Brechtruppe und 40 in zivil gekleideten Verhaftungsteams, also nicht Teams, sondern dann halt 5 Teams und pro Team halt 8 Polen. Und räumen halt so, ja, alle Häuser, die auf der Liste sind, also alle Häuser, die schon ihre Gerichtsprozesse verloren haben oder so, was meistens so zwischen 5 und 15 Häusern sind. Und die machen sie an einem Tag.
Und was passiert dann mit den Besetzerinnen und Besetzern?
Ja, du wirst grundsätzlich verhaftet mal, wenn du im Haus noch bist bei der Räumung. Und wenn die Bullen kommen bei der Räumung, müssen sie dreimal vor dem Haus ankündigen, dass sie das Haus jetzt räumen werden. Wenn du nach diesen drei Ankündigungen noch immer nicht draußen bist, dann verstößt du erst einmal, also nicht folgen eines Polizeibefehls, das ist das erste, dann Hausfriedensbruch und so Sachen kommen dazu. Also wirst du auf jeden Fall mal verhaftet. Meistens gibt es Widerstand, wenn Leute noch drinnen sind. Mittlerweile reduziert sich das hauptsächlich auf Farbbomben, sind halt so Wachseier mit Farbe gefüllt, wofür du früher eigentlich nie irgendwelche Probleme bekommen hast. Und du bist immer spätestens nach 3 Tagen draußen gewesen, aber mittlerweile häufen sich die Fälle, dass Leute echt für 3 bis 4 Wochen oder so im Knast sind, nur für diese Farbbomben. Ja, und dann eigentlich kommst du dann dann kommst du eigentlich raus, aber jetzt kommt es zusätzlich, also seit 2005 gibt's die Identitätspflicht in Holland und die Leute sind natürlich dagegen und sind doch überhaupt nicht, davor hast du dich nicht ausweisen müssen in Holland. Das heißt, wenn du davor, vor 2005 verhaftet worden bist, hast du einfach nichts gesagt für 2-3 Tage und haben dich gehen lassen müssen. Also wenn du nicht in U-Haft gekommen bist, aber für solche Delikte kommst du mal nicht in U-Haft. Aber mittlerweile gibt es halt die Ausweispflicht, das heißt, dass in der Praxis sieht es so aus, dass die Menschen nach wie vor ohne Ausweise verhaftet werden und sich weigern, ihre Identität preiszugeben, aber dann nach 3 Tagen, und das ist halt der neue Trick seit einem Jahr circa, dass auch wenn die Leute offensichtlich Holländer oder Holländerinnen sind, dass sie eigentlich von der Polizei, dass sie freigelassen werden offiziell, aber direkt übergegeben werden an die Fremdenpolizei. Und da sitzt du dann ewig, wenn du deinen Namen nicht preisgibst. Also so haben sie es jetzt geschafft, wirklich alle dazu zu zwingen, früher oder später ihre Identität preiszugeben, weil die Leute haben es halt auch geschafft, 10, 20 Jahre zu besetzen, ohne, und weiß ich nicht, wie oft verhaftet zu werden, ohne dass die Polen jemals gewusst haben, wer sie eigentlich sind. Aber jetzt haben sie halt diese Methode und das funktioniert halt super, weil sie können die echt ewig festhalten.
Nicht gut, ja. Und vor allem jetzt auch, also was halt jetzt gerade vor einer Woche passiert ist,
ja,
war ja eine ganz massive Erneuerung, oder? So.
Ja, es ist also praktisch was ziemlich neu, theoretisch eigentlich nicht, weil also es gibt seit, glaube ich, 2 Jahren wieder extreme Anstrengungen, vor allem von der politischen Rechten halt in Holland, Besetzen zu illegalisieren. Und seitdem, und ja, die Polizei, Pressesprecher und die Medien arbeiten da ziemlich gut mit. Und es hat sich so aufgebaut innerhalb der letzten 2 Jahren, dass sie aus normalen Räumungen, wo es normalen Widerstand gegeben hat, irgendwie Skandale gemacht haben. Und halt die Polizei gemeint hat, ja, die haben für uns lebensgefährlichen Widerstand geleistet und es geht so weit mit den Besetzern und Besetzerinnen. Und das ist in erster Linie, weil so viele Menschen aus dem Ausland beteiligt sind, die keinen Idealismus haben und halt sich nicht auskennen mit dem mit den holländischen Sitten. Und das hat sich so aufgebaut die letzten 2 Jahre, und das hat jetzt vor einem halben Jahr als eine Räumungswelle gegeben, wo es halt von 2 Häusern Widerstand gegeben hat, auch nur mit Farbbomben, aber in ein Haus hat halt zur Räumung hat das Haus zwar leer gelassen und barrikadiert und sind irgendwie rausgekommen, aber hat halt im Haus eine Konstruktion gebaut, dass wenn die Bullen einen bestimmten Punkt erreichen, dass ein Feuerlöscher aktiviert wird und den Raum vollsprüht. Daraus haben sie aber in den Medien gemacht, dass das eine lebensgefährliche Booby-Trap war, so sagen sie halt. Und dann ist nach den Leuten, die in dem Haus gewohnt haben oder die das gebaut hätten, ist wegen versuchten Mordes geahndet worden. Und das war halt der große Skandal. Und nach dieser Räumungswelle hat halt der Bürgermeister, hat die Stadt, hat alle einmal halt gesagt, okay, das ist zu weit gegangen, wir werden von nun an die Räumungswelle nicht mehr ankündigen. Und wir werden spontan räumen. Und aber dass sie nicht jedes Haus spontan räumen können, wissen wir, weil das würden sie sowieso tun, aber sie können es sich nicht leisten. Also es ist eine Kostenfrage, warum sie die Räumungswellen haben in Amsterdam. Aber dass eben, sie haben seitdem schon so angefangen, dass wir, für normal wissen wir, wenn eine Räumungswelle ist, mindestens so 2-3 Wochen davor, und dann fangen Leute halt an zu barrikadieren. Aber bei der letzten Räumungswelle war es dann auch schon so, ja, dass die Leute bis eine halbe Woche davor nicht gewusst haben, welche Häuser auf der Liste sind. Und jetzt haben sie eben, und das ist eben vor 1,5 Wochen oder so passiert, dass sie einen Block von 4 besetzten Häusern über Nacht geräumt haben, mit über 50 Verhafteten, mit der offiziellen Begründung, dass da eine Party stattgefunden hat und dass bei der Party zu einer Lärmbelästigung für den Nachbarn kommen wäre, und dass sich dann bei der Kontrolle von Bullen dort eine Person geweigert hätte, ihre Identität preiszugeben, daraufhin verhaftet worden ist, und daraufhin haben sich die anderen Partygäste irgendwie dagegen widersetzt, und das war dann der Grund der Räumung. Also dass da keine, sie nennen es selbst eigentlich Scharmützeln, ich weiß nicht, gibt es das im Deutschen auch noch? Oder? Ja, also völlig lächerlicher Grund, aber eindeutig so schon ziemlich offensichtlich, dass es damit zu tun hat, diesen Block, der wahrscheinlich für die nächste oder übernächste Räumungswelle auf der Liste gewesen wäre, das haben sie auch schon gewusst von ihrer legalen Situation her, aber es war noch nicht, also die legale Prozedur war noch nicht fertig. Aber um sich den Widerstand zu ersparen, der mit der Räumung von diesem Block einherkommen wäre, wenn der Block ein bisschen früher gewusst hätte, wann sie geräumt werden, dann war es sicher, dass dieser Block Widerstand leisten wird, weil sie haben auch viele Sympathisanten und Sympathisantinnen im Block, weil die haben sie haben eine Bar im Block und eine Fokü-Bar noch extra. Und von dem her haben sie gewusst, das wird wahrscheinlich heftigen Widerstand geben, und war halt ihr offizieller Grund dann, okay, wir räumen jetzt ein bisschen früher, unerwartet, um 6 Uhr in der Früh, dann gibt es keinen Widerstand, die Leute sind überrascht und wir sagen, wir machen es, weil jemand verweigert hat, Identität preiszugeben und nach der Verhaftung andere Menschen probiert haben, die Person wieder aus dem Polizeiwagen zu bekommen. Und ja, das ist halt, so wird es wahrscheinlich öfter passieren in Zukunft, dass...
Wie ist es da weitergegangen? Die Leute sind wieder draußen aus dem Gefängnis.
Ja, mittlerweile sind alle wieder draußen. Sie haben... Also die meisten Leute haben Anzeigen wegen sowas ähnlichem wie Landfriedensbruch. Und ein paar Leute jetzt auch wegen illegalen Waffenbesitz, weil sie haben... Also jetzt ist halt gerade voll die Medienhetze im Gange. Weil zuerst nach der Räumung haben sie irgendwie Gründe finden müssen, um das Ganze doch ein bisschen zu rechtfertigen in der Öffentlichkeit. Und dann haben sie halt gesagt, dass sie in 4 Häusern, wo 30, 40 Leute gewohnt haben, haben sie halt gesagt, sie haben ein Waffenlager gefunden und haben halt alles, was eine Waffe sein könnte, auf einem Tisch ausgebreitet, ein Foto an die Medien geschickt. Was im Endeffekt das härteste an Waffe da war, war eine Gaspistole. Was aber natürlich eine illegale Waffe ist in Holland, du darfst es nicht haben. Und dann war halt ein Buschmesser, sowas, was du an die Wand hängst als Souvenir, und ein paar Schlagstöcke. Und das war das Waffenlager, aber sie haben es halt gut aufgebaut und die Leute haben es halt geschluckt irgendwie. Und in den Tagen danach ist dann, weil viele Leute natürlich sauer waren über die Art und Weise, wie dieses Haus geräumt worden ist, ist das Rathaus, dann die private Amtswohnung des Bürgermeisters und das Bürogebäude des Eigentümers entkerst worden von einer Gruppe von 60, 70 Leuten, die halt durch die Straßen gezogen sind und von Ziel zu Ziel gerannt sind. Und danach haben, aber das ist ziemlich normal, also das passiert relativ oft eigentlich in Amsterdam oder in den, von den letzten Jahren, da hat es öfter solche Aktionen gegeben. Aber jetzt haben sie halt so in diese Medienhetze eingebaut, dass das viel zu militant wäre und dass das wieder mal der Einfluss all dieser Ausländer ist. Und dass man das halt als Grund nehmen kann, Besetzen zu verbieten, was gut zeitlich gut passt, weil sie diesen Sommer wahrscheinlich noch eine Abstimmung im Parlament haben werden über ein Kragverbot, also über ein Besetzungsverbot. Und die Rechte stürzt sich jetzt natürlich drauf, die haben jetzt schon angefangen, dass sogar in die Media Holland verboten werden sollte, aufgrund dieser Aktionen, weil es sympathisiert mit terroristischen Vereinigungen wie der Besetzer- und Besetzerinnenbewegung halt. Und ja, halt, es ist eindeutig, was sie machen. Sie machen jetzt eine Medienhetze, sie bauschen das Ganze auf und dann im Juni, spätestens Juli, wird es zur Abstimmung kommen. Auch wenn das Parlament den Vorschlag annimmt, Besetzen zu verbieten, muss noch immer der zuständige Minister auch das Ja-Wort dazu geben, der es wahrscheinlich tut, weil ich glaube, der im Moment ist der auch von der konservativen Partei. Und ja, dann hätten wir halt ein Besetzungsverbot. Und das probieren sie ja schon seit Jahren zu bekommen und jetzt sieht es ganz gut aus, weil mit dieser Hetze schaffen sie auch so einen öffentlichen Druck, dass die BVDA, das ist die Partei von der Arbeit, vergleichbar mit der SP hier, die eigentlich immer gegen ein Kragverbot war, aber die sich jetzt wahrscheinlich auch irgendwie unter Druck fühlt, so von der Öffentlichkeit, ja, vielleicht doch mit all diesen Ausländern und Ausländerinnen, vielleicht sollten wir es doch verbieten, und dann haben sie auf jeden Fall eine Mehrheit für diesen Gesetzesvorschlag. Und das ist jetzt so die Situation, also es könnte, und zeitgleich damit haben sie in Belgien jetzt dann die gleiche Geschichte, also in Belgien versuchen sie es auch gerade zu illegalisieren, und dort eben weniger mit dem Vorwand wegen all den ausländischen Besetzern und Besetzerinnen, sondern mehr wegen dem Vorwand, dass besetzte Häuser dazu gebraucht werden, illegalisierten und gesuchten Menschen Raum zu geben. Und das geht jetzt gerade so irgendwie parallel, also für Belgien und Holland ein Besetzungsverbot.
Kann man da irgendwie in die Zukunft spekulieren, wie das dann für euch ausschauen wird, wenn das Besetzen illegal ist, ob dann eine riesen Räumungswelle kommt oder ob dann nochmal ein Legalisierungsangebot kommt oder ob man das eine Zeit lang noch irgendwie halbwegs ignorieren kann?
Das ist schwer zu sagen. Also manche Leute sehen es positiv. Die denken sich, dass das Verbot dafür sorgen wird, dass es die Menschen, die noch besetzen, wieder mehr politisiert. Und das eigentlich eine... Weil ja, im Moment eigentlich kann man fast nicht von einer Bewegung sprechen, auch wenn ich es die ganze Zeit tue, aber es ist mehr eine Szene. Mehr eine subkulturelle Szene, und aber dass aus dieser subkulturellen Szene dann in dem Fall wieder eine politische Bewegung wird. Also, und ja, andere Leute sind halt anders und denken, dass das Ende sein wird und besetzen. Aber ja, es gibt auf jeden Fall so die Leute, die noch immer mit politischem Hintergrund besetzen, sind sich alle einig, dass sie auf jeden Fall weitermachen werden, auch wenn es verboten wird. Weil auch jetzt schon ziemlich viele Leute illegal besetzen. Von denen, also die halt nicht warten, bis ein Haus ein Jahr leer war, sondern einfach besetzen und sagen, ja, das Haus wird auf jeden Fall weiterhin leer stehen und deshalb besetzen wir es. Und tun das auch ziemlich erfolgreich, in vielen Fällen. Aber ja, es ist schwierig zu sagen, was passieren wird. Weil eigentlich haben sehr viele Leute positiv gesehen, weil das größte Problem für Besetzer und Besetzerinnen in Holland ist, was man Antikrag nennt. Das gibt schon seit den 80er Jahren auch, dass eben, da gibt es Organisationen, die halt, also die sind ziemlich schlau eigentlich von ihrem Prinzip, die stehen zwischen Spekulanten und Leuten unter sozialen Schichten und vermitteln leerstehende Häuser. Also ein Spekulant zum Beispiel weiß ja ein Haus, das wird in Kürze ein Jahr leer stehen, oder ist in Kürze schon ein Jahr leer, um das vor Besetzung zu schützen, kontaktiert der eine dieser Antikrag-Organisationen und sagt, ja, wir hätten da ein paar Leute nötig, oder eine Person reicht auch schon für das Haus, um dort Anti-Krag oder Kragwacht zu sein, also Besetzungswächter. Und dann zahlt halt dieser Besetzungswächter oder Besetzungswächterin zahlt, ich glaube, höchstens 150 Euro, es ist ziemlich günstig, an diese Organisation. Dann die Spekulanten bezahlen auch ein bisschen Kohle an die Organisation, also die verdienen von beiden Seiten. Das Haus ist damit nicht mehr leer, kann nicht besetzt werden, auch wenn meistens ist es so, du hast, weiß nicht, 5000 Quadratmeter Bürogebäude, hast irgendwo in dem Gebäude einen Antikrag drinnen, der hat diese 5000 Quadratmeter mehr oder weniger für sich selbst, aber gilt offiziell nicht als Nutzung, aber in der Praxis wird es als Nutzung angesehen von den Gerichten und von der Polizei. Und deshalb kann dieses Gebäude dann nicht besetzt werden. Und mittlerweile gibt es so an die 20.000, 10 bis 20.000 oder 15 bis 20.000 Antikraker in Amsterdam, glaube ich. Und dann war eben die Idee da, okay, wenn Besetzen verboten wird, dann wird diese ganze Masse von Antibesetzern auch auf der Straße landen, weil die hat niemand mehr nötig. Aber anscheinend haben sie die großartige Lösung gefunden, Antikrag, auch wenn Besetzen verboten ist, weiterzuführen als eine Form von prekären Mieten, also Mieten ohne Rechte, weil du hast als Antikrag keine Mietrechte, du hast gar keine Rechte, also du kannst innerhalb von einer Woche deine Wohnung verlieren, du darfst nur eine gewisse Anzahl Menschen in deiner Wohnung haben auf einmal, du darfst nur einen gewissen Zeitraum weg sein, du darfst die Wände niemals anders als weiß streichen und nur so Sachen, ist einfach echt, sie haben einen Weg gefunden, Sachen zu vermieten ohne Mietverträge. Also einfach komplett prekär und das wollen sie jetzt weiterführen. Und deshalb wird diese Masse von Leuten nicht auf der Straße landen, sondern weiter unter prekären Mietverhältnissen leben. Und wahrscheinlich auch ein Großteil der unpolitischen Besetzer und Besetzerinnen in dieses System oder unter diesen Umständen Wohnungen kriegen. Scheiße. Und von dem her kann es halt schon passieren, dass sehr wenig übrig bleibt.
Ja, aber immerhin ein harter Kern. Zumindest. Wo kann man mehr Informationen über das alles bekommen? Die Leute, die das jetzt anhören, also ja, die Medien, Niederlande?
Das meiste ist in Niederländisch. Also es wird schon viel berichtet, auch also einzelne Artikel werden auf Englisch berichtet, auf Indymedia Niederlande, weil eben die Szene selbst extrem international ist und ja, ich würde mal sagen, die Hälfte davon kein Niederländisch spricht, aber vor allem die Seiten, die sich speziell mit dem Kragverbot auseinandersetzen, die sind alle rein niederländisch gehört.
So, das war jetzt das Interview. Ich kann nur wiederholen, Solidarität ist eine Waffe. Und ja, nicht vergessen, Anarchie ist machbar, Frau Nachbar. Bis nächstes Mal.